Großmobil. Wir reisen ans Meer, das ist unser Ziel. Denn Wasser ist unser aller Lebenselixier. Und wir müssen es schützen, davon hören wir hier. Wir tauchen gerne ein ins kühle Nass. Das erfrischt nicht nur, sondern macht auch Spaß. Doch leider sind die Meere stark verschmutzt. Und wir brauchen endlich einen, der sie putzt.
Und genau um diesen Müll geht es bei meiner Erfindung. Mein Mülllokalisator 01 spürt diesen Abfall auf, sodass er vom Meeresboden geborgen werden kann.
Komm, wir reisen bis nach Afrika. Wo ist denn hier das Wasser? Es war gerade noch da. Viele schlimme Dürren lassen Wüsten entstehen. Und die Menschen müssen dann woanders hingehen. Wir alle brauchen Wasser, ohne geht es nicht. Zum Trinken oder Waschen, so wie Sonne und Licht. Deshalb ist es wichtig, damit sparsam zu sein. Macht alle mit und wiederholt diesen Reim.
Wir alle brauchen Wasser, ohne geht es nicht. Zum Trinken oder Waschen, so wie Sonne und Licht. Deshalb ist es wichtig, damit sparsam zu sein. Das verstehen doch alle, gleich ob groß oder klein.
Komm, wir reisen bis nach Afrika. Wo ist denn hier das Wasser? Es war gerade noch da. Viele schlimme Dürren lassen Wüsten entstehen. Und die Menschen müssen dann woanders hingehen.
Ja, das wertvolle Wasser. Wissen Sie, ich befasse mich in meiner Forschung auch mit Wasser.
Tatsächlich?
Ja, allerdings mit der Verschmutzung der Meere.
Das ist wirklich eine bahnbrechende Erfindung, Professorchen.
Test, Test. 1, 2, 1, 2, 3, Test. Hallo?
So, gleich geht's los.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja, ich auch.
Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich Sie nun um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir würden jetzt beginnen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie und euch ganz herzlich zum 72. Erfinderkongress hier in Nizza begrüßen. Ich freue mich, die klügsten und innovativsten Erfinderinnen und Erfinder an einem Ort versammelt zu wissen. Und ich möchte Sie auch nicht mehr länger warten lassen. Und
hallo, liebe Hörer da draußen an den Geräten. Ihr fragt euch sicherlich gerade, wo wir hier sind? Nun, wir sind im sonnigen Nizza, in Südfrankreich.
Das hat der Mann auf der Bühne doch gerade schon gesagt.
Hä? Ja, also, ich darf doch sehr bitten. Nun gut, also, wir sind hier auf einem Erfinderkongress.
Das hat der Mann auf der Bühne doch auch gerade schon gesagt.
Captain Klönschnack, würden Sie mich jetzt bitte meine Arbeit machen lassen?
Ja, natürlich. Ich wollte doch nur helfen.
Also, wo war ich? Ach ja, wir sind hier also auf einem sehr wichtigen Erfinderkongress in Nizza. Und es ist heiß. In der Tat sehr heiß, da draußen. Ich brauche wirklich dringend etwas zu trinken.
Wollen Sie nicht eigentlich erzählen, was wir hier machen?
Ja, natürlich. Also, Professor Globus wurde zu diesem Kongress eingeladen, um seine neueste Erfindung vorzustellen, den ML01. Aber hört selbst, worum es sich dabei handelt.
Lassen Sie mich Ihnen dieses revolutionäre System vorstellen. Es handelt sich um den ML01, den Mülllokalisator 01. Ein gänzlich neuartiges Gerät zum Auffinden und Aufsammeln von Abfall im Meer.
Wofür brauchen wir das denn?
Eine sehr gute Frage. Gut. Nun, meine Damen und Herren, haben Sie eine Ahnung, wie viel Abfall sich bereits in unseren Meeren befindet? Nun, es sind alleine 80 bis 100 Millionen Tonnen Plastikmüll, die in unseren Ozeanen herumschwimmen. Und jedes Jahr kommen alleine 5 bis 13 Millionen Tonnen Plastikmüll hinzu. Das entspricht einer Lastwagenladung. Pro Minute. Dabei schwimmt nur ein geringer Teil des Plastikmülls auf der Wasseroberfläche. Der Rest wird in tiefere Gewässer oder gleich ganz auf den Meeresboden verfrachtet. Und genau um diesen Müll geht es bei meiner Erfindung. Mein Mülllokalisator 01 spürt diesen Abfall auf, sodass er vom Meeresboden geborgen werden kann.
Und das funktioniert wirklich?
Ja, natürlich. Ich habe dazu einen besonderen MBS entwickelt. Einen Meeresbodenscanner. Dieser ist so konzipiert, dass er Plastikmüll von anderen Materialien unterscheiden kann. Dazu muss der Müll nur etwa so groß wie eine Walnuss sein.
Aber wäre es nicht besser, wenn wir uns auf den größeren Müll konzentrieren würden?
Ja und nein. Natürlich müssen wir die großen Mengen Müll aus den Meeren holen. Aber es sind gerade die kleinen Mengen, die von den Fischen gefressen werden. Und wenn die Fische später gefangen werden und wir sie essen, dann essen wir den Plastikmüll mit.
Also ich würde den Mülllokalisator ja gerne einmal im Einsatz erleben.
Sehr gerne. Wie wäre es, wenn ich ihn morgen in der Praxis vorführe? Um 9 Uhr am Hafen? Mein Globusmobil steht dort am Kai 4. Von dort können wir starten und Sie alle könnten sich selbst ein Bild vom ML01 machen. Dann wäre ich hiermit mit meinem Vortrag am Ende. Wir sehen uns morgen am Hafen.
Und ich nutze die Gelegenheit und bedanke mich bei Professor Globus für diesen eindrucksvollen Vortrag. Das war sehr inspirierend und für unsere Weltmeere ist der Mülllokalisator sicherlich eine rettende Erfindung.
Oh, zu freundlich. Vielen Dank. Dann also bis morgen.
Noch zweimal verbeugte sich Professor Globus, bevor er sich anschließend seinen Weg durch die Menge bahnte und zu seinen Freunden zurückkehrte. Schon bevor der Professor die anderen erreichte, lief Globini auf ihn zu.
Das war wirklich ein toller Vortrag, Herr Professor.
Ja, Sie haben das Publikum beeindruckt. Das konnte man klar sehen.
Hast du wirklich gut gemacht, alter Freund.
Oh, vielen Dank, liebe Freunde. Das freut mich sehr, dass es euch so gefallen hat. Nun hoffe ich, dass morgen bei der Präsentation auch alles gut klappt.
Och, das wird es. Schließlich hast du einen erfahrenen Seebären an deiner Seite.
Ja, das stimmt.
Ach, Professorchen, Hallöle.
Wer ist das denn?
Das wüsste ich auch gerne.
Globus, Globus, wir haben uns ja ewig nicht gesehen.
Aus dem Publikum kam eine Frau auf Professor Globus zugelaufen. Sie war bestimmt 2 Köpfe größer als der Professor und trug ein langes, wallendes Kleid, eine goldene Kappe und um ihren Hals hingen mehrere schwere Ketten aus bunten Edelsteinen. Als sie den Professor erreichte, schlang sie ihre Arme um ihn und drückte ihn fest an sich.
Vera, was für eine Freude, dich hier zu sehen.
Ach, Globuslein, wie schön, dass wir beide uns einmal wiedersehen. Ich habe mich schon gefragt, wo wohl der Globus die treulose Tomate steckt. Komm, lass dich noch mal drücken.
Also, meine lieben Freunde, das ist Vera. Vera Wunderlich. Eine gute alte Freundin von mir.
Endlich ließ die imposante Frau den Professor los. Reihum reichten Captain Klönschnack, Nele und Globini, der alten Freundin des Professors, die Hand zur Begrüßung.
Also Globus, ich war ja wirklich begeistert von deinem Vortrag. So eine wunderbare Erfindung. Viel besser als das Furzkissen mit Himbeerduft oder der 3D-Drucker für Hotdogs, die hier heute schon präsentiert wurden.
Danke dir, Vera.
Ich wünschte, meine Erfindung wäre auch so gut angekommen.
Was haben Sie denn erfunden?
Ein gewaltiges Luftschiff.
Luftschiff? Bläh. Ein Schiff gehört aufs Wasser und nicht in die Luft.
Ich glaube, sie meint so eine Art Zeppelin, oder?
Ganz genau. Es ist eine Art gewaltiger Zeppelin. 400 Meter lang und 50 Meter hoch. Damit er abhebt, ist er mit Wasserstoff gefüllt.
Ist das nicht gefährlich? Wasserstoff brennt doch so leicht.
Keine Sorge, Captain. Der Wasserstoff ist in einer Hülle aus einem ganz besonderen neuen Stoff, den ich ebenfalls erfunden habe und der nicht brennbar ist. Somit ist das Luftschiff quasi unsinkbar.
Das haben Sie von der Titanic auch gesagt.
Captain, wenn Vera das sagt, dann glaube ich ihr das. Wisst ihr eigentlich, dass sie mir geholfen hat, das Globusmobil zu entwickeln?
Ach, Professorchen, das war doch gar nichts.
Sag das nicht, meine Liebe. Ohne deine Ideen wäre das Globusmobil nie so schnell fertig geworden. Deshalb habe ich größtes Vertrauen in deine Fluggeräte.
Nun, wenigstens einer.
Warum ist Ihre Erfindung denn nicht so gut angekommen?
Wenn ich das wüsste. Manche sagten, das Luftschiff sei viel zu groß. Andere sagten, dass niemand so ein großes Luftschiff brauchen würde. Dabei ist es sogar besonders effizient. Die gesamte Außenhülle ist mit Solarzellen versehen, über die Elektromotoren für die Turbinen aufgeladen werden.
Und wofür ist dieses Luftschiff gut?
Ach, Klönschnack, nun sei doch nicht so miesepetrig.
Nein, nein, lass nur Globus. Er hat ja recht. Niemand erkennt den Nutzen meiner Erfindung.
Aber es gibt bestimmt einen.
Ja, natürlich. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, dass es doch sehr sinnvoll wäre, ein Luftfahrzeug zu haben, das gewaltige Frachten transportieren kann. Mein Luftschiff kann so viel Last tragen wie ein Binnenschiff. Und das ganz klimaneutral, also ohne Umweltverschmutzung.
So viel wie ein Binnenschiff? Das ist beeindruckend. Das sind ja ungefähr 2000 Tonnen.
Oh, das ist ganz schön viel.
Das dachte ich auch. Nun ja, vielleicht findet sich ja doch noch einmal ein Interessent für meine Erfindung.
Das glaube ich ganz bestimmt. Also, ich muss mich nun aber leider entschuldigen. Ich habe noch etwas für morgen vorzubereiten. Ihr wisst schon, die Vorführung meiner Erfindung. Da soll ja alles glatt gehen.
Ja, ich möchte mich auch mal in die Hängematte legen. Ich bin ganz schön müde.
Ich schaue dann auch einmal weiter. Aber natürlich komme ich morgen zu deiner Vorführung. Ich bin sehr gespannt, was dein Mülllokalisator so alles kann.
Dann sehen wir uns morgen.
So verabschiedeten sich die vier Freunde von Vera Wunderlich, die winkend und mit einem Augenzwinkern wieder in der Menschenmenge verschwand. Dann gingen die Freunde gemeinsam zurück in ihr Hotel. Am nächsten Morgen war alles bereit für die Vorführung des ML01 durch Professor Globus. Zahlreiche Teilnehmer des Erfinderkongresses hatten sich am Kai eingefunden, um der Präsentation dieser bahnbrechenden Erfindung beizuwohnen. Obwohl alles in bester Ordnung zu sein schien, war Professor Globus sichtlich nervös. Nele, Globini und der Captain versuchten ihn fortwährend zu beruhigen. Eine kurze Weile später saßen die vier Freunde im Globusmobil, das leicht auf den Wellen hin und her schaukelte. Dann überprüfte Professor Globus ein letztes Mal die Technik, damit auch wirklich nichts schiefgehen würde.
Ich glaube, es sieht alles soweit gut aus.
Ich gehe eben das Protokoll durch.
Hast du den Glückskondensator schon getestet?
Ja, und der Intervallwandler läuft auch einwandfrei.
Die Monosensoren sind ebenfalls einsatzbereit.
Wunderbar. Dann sollten wir uns alle bereit zum Auslaufen machen. Am besten setzt ihr euch schon einmal die Helme auf.
Okay, ich bin bereit.
Sind alle angeschnallt?
Ei, ei, Captain.
Gut, dann starte ich die Turbinen.
Fast vergessen. Hier.
Langsam startete das Globusmobil und begann seine Fahrt. Dabei schwankte es leicht und immer wieder schwappte Wasser über die Glaskuppel, unter der sich die Sitzplätze der vier Freunde befanden. Schnell ließen sie das Ufer hinter sich und fuhren hinaus aufs Meer.
So, wir können jetzt den Tauchgang beginnen. Ich werde zunächst auf 20 Meter runtertauchen. Dann schalte ich den ML01 ein.
Die Spitze des Globusmobils senkte sich nach unten und das Fahrzeug begann seinen Tauchgang. Erst verschwand die Spitze, dann die Kuppel mit den Passagieren und schließlich das Heck des Mobils unter Wasser.
Ich werde nun den Mülllokalisator einschalten.
Jetzt beginnt der Lokalisator, den Meeresboden zu scannen.
Da, Professor, der Mülllokalisator hat schon etwas gefunden.
Oh, sieht aus wie eine Getränkedose.
Fabelhaft. Ich werde die Daten nun an die Station am Strand übermitteln, damit alle sehen können, dass der ML01 funktioniert.
Gespannt warteten die vier Freunde, ob die Information richtig an die Station am Strand übertragen wurde. Kurz darauf erhielten sie die Bestätigung.
Professorchen, ich bin begeistert! Man sieht die Getränkedose am Meeresgrund klar und deutlich. Das ist wirklich eine ganz wunderbare Erfindung.
Danke, Vera. Das sind gute Nachrichten. Dann werde ich einmal den Greifarm ausfahren.
Was ist denn das?
Das ist der Greifarm, mit dem der ML01 nun den Müll vom Meeresboden heraufholen wird.
Das funktioniert wirklich?
Nun, bis zu einer Tiefe von 50 Metern. Aber ich baue schon an einer Erweiterung, um den Müll aus noch tieferen Tiefen heraufzuholen.
Das ist wirklich eine bahnbrechende Erfindung, Professorchen. Oh, das ist nicht gut.
Was ist denn los?
Professorchen, es tut mir leid, aber ich muss jetzt abbrechen. Der Regen wird immer stärker und droht, meine Frisur zu ruinieren. Und das darf nicht sein. Schließlich ist heute Abend das Gala-Dinner und die anderen sind auch schon alle gegangen. Also, Mast und Schutzbuch euch U-Boot-Fahrern. Wir sehen uns später.
Wie haben Sie mich genannt? U-Boot-Fahrer? Ich bin Seemann, hören Sie? Seemann! Schreiben Sie sich das gefälligst auf Ihre goldene Kappe. Das ist ja wohl die Höhe. U-Boot-Fahrer.
Beruhige dich, Onkelchen. Sie kann uns nicht mehr hören.
Ja, es scheint, dass der Funkverkehr abgebrochen ist. Wahrscheinlich zieht ein Unwetter auf.
Es dauerte nicht lange, da spürten auch die vier Freunde in der Kapsel des Globusmobils, dass draußen ein Unwetter aufgezogen war. Obwohl sich das Globusmobil noch immer auf Tauchgang befand, wurde es von den Wellen auf der Wasseroberfläche munter hin und her geworfen.
Was ist denn das für ein Geschaukel?
Oh, mir wird schon ganz mulmig.
Ich versuche, das Globusmobil zu stabilisieren, aber das ist nicht einfach.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wir zu viel Schräglage haben. Das Globusmobil droht auf den Kopf gedreht zu werden.
Und ist das schlimm?
Nein, zunächst einmal nicht. Es kann nur passieren.
In diesem Moment wurde das Globusmobil von einer gewaltigen Welle erwischt und auf den Kopf gedreht.
Ach du meine Güte!
Wo ist denn oben und unten?
Kopfüber trieb das Globusmobil nur wenige Meter unterhalb der Wasseroberfläche umher.
Wäre es denn nicht besser, wir würden auftauchen?
Das versuche ich jetzt.
Was bedeutet das? Was ist das für ein Geräusch?
Keine Sorge, das ist nur die Pumpe, die das Wasser aus den Tanks herauspumpt, damit wir auftauchen können.
Das verstehe ich nicht.
Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein U-Boot auf Tauchgang gehen will, muss es an Gewicht zulegen. Um das zu erreichen, haben alle U-Boote Tanks, die sie mit Wasser füllen können. Dank dieses zusätzlichen Gewichtes können die U-Boote tauchen. Möchte das U-Boot wieder auftauchen, wird das Wasser mithilfe von Pumpen wieder aus den Tanks gepumpt. So wird das U-Boot leichter und die Tanks befüllen sich mit Luft, die für Auftrieb sorgt.
Genau so eine Pumpe habe ich auch hier im Globusmobil eingebaut. So, seht mal, wir sind nur noch wenige Meter unter der Wasseroberfläche.
Wir sind wieder an der Wasseroberfläche.
Oh, na endlich. Ich kann es kaum erwarten, hier herauszukommen.
Ich versuche uns so schnell wie möglich an Land zu manövrieren. Aber das ist kopfüber gar nicht so leicht.
Oh. Vorsicht, Professor! Oh. Oh, yeah. Da kommt eine gewaltige Welle!
So erschreckend diese Welle für die vier Freunde war, So erleichtert waren sie, dass die Welle das Globusmobil wieder umgedreht hatte und sie nun nicht länger kopfüber im Meer umherschaukelten. Doch gerade hatten sie sich beruhigt, da tauchte über ihnen schon die nächste Welle auf.
Vorsicht!
Hilfe! Was passiert hier?
Eine neue große Welle ist über uns zusammengebrochen.
Das Navigationsgerät zeigt mir an, dass wir immer näher an die Küste treiben.
Das ist doch gut.
Nicht, wenn die Küste aus steilen Felsen besteht. Sieht mal dort.
Gerade schauten alle in die Richtung, in die Captain Klönschnack deutete. Da wurde das Globusmobil von einer weiteren Welle erfasst und wieder ein gutes Stück in Richtung der felsigen Küste geschleudert.
Professor, so tun Sie doch etwas. Kann man die Turbinen nicht hochfahren?
Das versuche ich gerade.
Ach du meine Güte, die linke Turbine ist ausgefallen.
Was bedeutet das?
Dass wir manövrierunfähig sind. Wir können das Globusmobil nicht mehr steuern.
Heiliger Klabautermann, das sind keine guten Neuigkeiten.
Weiter kam der Captain nicht. Denn in diesem Moment wurde das Globusmobil von einer weiteren, gewaltigen Welle erfasst und unter Wasser gedrückt.
Wir werden wieder unter Wasser gedrückt.
Das Globusmobil wurde von den Wassermassen hin und her geworfen und mehrfach herumgedreht. Irgendwann wusste keiner der vier Freunde mehr, wo sie gerade waren.
Wo bin ich?
Hallo, Professor Globus. Sie befinden sich an Deck des Forschungsschiffes MS Leonardo da Vinci.
An Bord der Leonardo da Vinci? Aber wie... Warten Sie, wo sind Captain Klönschnack, Globini und Nele?
Keine Sorge, Herr Professor, sie sind alle wohlauf. Sie sind schon in der Kombüse und stärken sich mit einer kräftigen Suppe.
Aber was ist passiert? Und woher wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
Sie sind offenbar in Seenot geraten. Das Globusmobil taumelte wie eine Walnuss auf den Wellen und wurde ordentlich herumgeworfen. Als wir sie gefunden haben, haben sie nicht auf unsere Kontaktversuche reagiert. Wir nahmen deshalb an, dass sie wohl alle bewusstlos waren. Deshalb hat der Kapitän umgehend die Seenotrettung angeordnet und sie aus dem Wasser gefischt. Nun, und am Globusmobil habe ich natürlich erkannt, dass es sich um niemand Geringeres handeln kann als den großen Professor Globus. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.
Nun ja, also, großer Professor Globus ist vielleicht etwas übertrieben. Aber mit wem habe ich denn die Ehre?
Tina Sturm, ich bin Klimaforscherin.
Dann zunächst einmal vielen Dank, dass Sie uns gerettet haben. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Darf ich fragen, ob Sie auch das Globusmobil retten konnten?
Ja, das haben wir mit Ihnen aus dem Wasser gezogen. Es steht da hinten. Leider hat es ein paar Reparaturen nötig. Aber das werden wir im Hafen sicherlich hinbekommen.
Ich habe in Nizza das nötige Werkzeug, um alles wieder zu reparieren.
Oh, da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir werden nicht nach Nizza zurückkehren.
Nicht?
Nein. Wir sind gerade auf dem Weg nach Marokko.
Nach Marokko? Aber wieso?
Ich möchte nach Tafilalet.
Die Oasengruppe in der marokkanischen Sahara. Was machen Sie da?
Es gibt dort immer häufiger Sandstürme. Der Grundwasserspiegel sinkt und die Palmen verdorren. Ich mache eine Forschungsreise dorthin, um zu sehen, inwieweit der Klimawandel diese Vorkommnisse beeinflusst.
Oh, das ist in der Tat sehr ernst.
Oh, ja, das ist es. Diese Oasen waren bis vor wenigen Jahren ein wirkliches Paradies für Menschen und für Tiere. Es gab dort zahlreiche Palmen. Es waren grüne Inseln inmitten der Wüste. Knapp 2 Millionen Menschen lebten dort und verdienten ihr Geld mit dem Anbau und Verkauf von Datteln. Doch schon seit Jahren fällt immer weniger Regen. Dadurch welken die Palmen, die Ernte geht drastisch zurück und es gibt immer weniger Wasser. Heute muss man sagen, die Oasen sterben langsam ab.
Ja, das wertvolle Wasser. Wissen Sie, ich befasse mich in meiner Forschung auch mit Wasser.
Tatsächlich?
Ja, allerdings mit der Verschmutzung der Meere. Ich habe ein Gerät entwickelt, das Abfall auf dem Meeresgrund aufspüren kann.
Ja, ein ebenso wichtiges Problem. Schließlich verschmutzen die Ozeane immer mehr. Es wird Zeit, dass wir endlich anfangen, besser mit unserem Wasser umzugehen. Schließlich ist Wasser die Voraussetzung, dass es auf unserem Planeten Leben gibt. Das erleben die Menschen in den Oasen ja gerade. Wenn der Wasserspiegel weiter sinkt, gibt es dort bald nicht mehr genug Wasser, um Datteln anzubauen. Und dann müssen die Menschen mit ihren Tieren wegziehen und die Dörfer verfallen. Dann werden die Oasen zu Wüsten. Ich meine, Herr Professor, hätten Sie nicht Lust, mich auf meiner Forschungsreise zu begleiten?
Nun ja, warum eigentlich nicht? Ich habe die nächsten Tage nicht wirklich etwas vor.
Oh, es wäre mir eine Ehre, Sie dabei zu haben.
Nun, ja, gut. Dann frage ich einmal die anderen, was sie davon halten.
In diesem Moment kamen Nele, Globini und Captain Klönschnack aus der Kombüse zurück auf Deck und direkt auf Professor Globus und Tina Sturm zu.
Professor Globus, endlich sind Sie aufgewacht.
Globini, ich bin auch froh, dass es euch gut geht.
Jo, endlich sind wir auf einem echten Schiff. Das gefällt einem alten Seebär wie mir. Nicht mehr diese kleine Unterwasserkugel.
Und? Haben Sie schon gehört, dass wir nach Afrika fahren?
Ja, Frau Sturm hat es mir gerade erzählt. Und sie hat mich gefragt, ob wir Lust haben, mitzufahren. Was meint ihr?
In die Oase.
Ja, genau dorthin.
In die Sahara.
Ist das nicht toll?
Na, bei so viel Begeisterung konnte auch Professor Globus nicht anders, als mit einzustimmen. Der nächste Tag verlief weitgehend ruhig. Professor Globus machte sich mit Hilfe von Werkzeug, das ihm der Kapitän des Schiffes überließ, an die Reparatur des Globusmobils. Captain Klönschnack entspannte in einer Hängematte an Deck und Globini und Nele verbrachten die meiste Zeit mit Tina Sturm, die ihnen viel über Oasen und das Leben dort erzählte. Am Abend erreichte die Leonardo da Vinci Tanger in Marokko. Im Hafen von Tanger gingen Tina Sturm und unsere vier Freunde von Bord der Leonardo da Vinci. Noch einmal bedankten sich Professor Globus und Captain Klönschnack herzlich beim Kapitän des Schiffes für ihre Rettung. Auch Globini und Nele verabschiedeten sich von Kapitän und Mannschaft. Um das Globusmobil nicht zurücklassen zu müssen, half die Mannschaft des Schiffes, das Globusmobil auf einen Lastwagen zu verladen, den Tina Sturm angemietet hatte, um damit in die Oasenstadt Tafilalet zu fahren. Dann winkten sich alle ein letztes Mal zu und Tina Sturm startete den Motor.
Gut, dann hoffen wir mal, dass alles gut geht und wir so schnell es geht in Tafilalet ankommen. Ihr müsst wissen, dass die Straßen dorthin nicht die besten sind.
Wie lange brauchen wir denn dorthin?
Nun, wir müssen schon mit 10 Stunden rechnen.
Gerne können wir uns beim Fahren abwechseln.
Oh, ja, das wäre wunderbar. Gut, dann sehen wir mal, dass wir loskommen.
Am Ende waren es dann doch fast 12 Stunden. Bis sie die ersten Ausläufer der Oasen erreichten.
Seht mal, die Palmen, die lassen ihre Kronen ganz schön hängen.
Dort drüben sind sogar schon einige Palmen umgestürzt.
Ja, überall kann man die Folgen der Trockenheit sehen. Schaut mal die Kamele dort drüben. Die müssten auch dringend etwas trinken.
Und die Menschen tragen Eimer mit Wasser herum.
Seht mal dort. Sollte da nicht ein See sein? Da, wo die Palmen stehen. Es sieht so aus, als wären sie um einen See herumgewachsen.
Ja, der ist wohl ausgetrocknet. Man kann den Seeboden schon von hier aus sehen.
Bedrückt fuhren die Freunde weiter, bis sie schließlich an einen Marktplatz kamen, auf dem einige Händler Datteln und andere Früchte verkauften. Als ein Mann den LKW erblickte, kam er umgehend auf ihn zugelaufen.
Ah, da kommt Said.
Nach Tina stiegen nun auch Professor Globus, Captain Klönschnack, Globini und Nele aus dem Fahrerhäuschen.
Hallo Tina, endlich bist du da.
Hallo Said, wie schön dich wiederzusehen.
Aber du bist nicht allein gekommen.
Nein, ich habe noch 4 Freunde mitgebracht. Das sind Professor Globus, Captain Klönschnack, Nele und Globini.
Es freut mich, Sie kennenzulernen.
Mich ebenfalls.
Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen in unserem schönen Land. Leider nur ist es hier nicht mehr ganz so schön, wie es einmal war.
Ja, wir haben die vertrockneten Palmen auf dem Weg hierher bereits gesehen.
Wir haben viel zu wenig Wasser. Es hat in den vergangenen 2 Jahren kaum mehr geregnet. Das Vieh durstet und die Dattelernte droht zu verdorren.
Wie steht es um die Brunnen?
Sie sind fast ausgetrocknet. Ich denke, wir bekommen aus ihnen nur noch wenige Wochen Wasser. Dann ist auch da nichts mehr zu holen.
Okay, am besten schauen wir uns morgen zunächst einmal alles vor Ort an.
Natürlich, aber bevor ihr damit beginnt, möchte ich euch heute gerne zu mir zum Essen einladen. Ihr müsst schließlich hungrig sein.
Nun, da sage ich nicht nein.
Gegen einen kleinen Imbiss hätte ich auch nichts einzuwenden.
Und so war es beschlossen. Said führte die Gruppe durch einige enge Straßen, die inmitten von Lehmhäusern verliefen und von denen Händler ihre Waren feilboten. Kinder spielten in den Straßen und Frauen, die Wasser trugen, passierten ihren Weg. Nach ungezählten Wendungen erreichten die Freunde Saids Haus. Er schob einen Vorhang zur Seite, der den Eingang verhängte, und bat seine Gäste einzutreten. Sie zogen sich die Schuhe aus und betraten den Wohnraum, der mit schönen Teppichen ausgelegt war. Wenig später wurden sie auch von Saids Frau, Naima, begrüßt. Nach einem Willkommenstee gab es dann noch ein reichhaltiges Abendessen mit Couscous, einem Gericht aus Hartweizengrieß, Harira, einer Suppe aus Kichererbsen, Linsen, Tomaten und Lammfleisch und zum Abschluss Mahalabia, einen Milchpudding.
Oh, nun bin ich aber satt.
Ich auch. Puh.
Ich denke, dass wir nur noch bald ins Bett gehen sollten. Wir haben schließlich morgen einiges vor.
Ja, ich bin auch schon recht müde.
Nun, ihr seid selbstverständlich unsere Gäste. Wir werden euch ihr Betten bereiten.
Oh, die Freunde waren so müde, dass sie nicht wagten zu widersprechen. Und so bereiteten sie sich auf die Nacht vor. Nach einem schnellen Frühstück mit Tee und Früchten am Morgen machten die Freunde sich zusammen mit Said auf, sich die Lage in der Oase einmal aus der Nähe anzuschauen.
Schaut euch um. Ihr seht ja, wie trocken es hier geworden ist. Seit 2015 ist es jedes Jahr heißer und trockener geworden.
Und wie steht es insgesamt um die Dattelproduktion?
Bis vor wenigen Jahren stammten 85% der Datteln, die in Marokko wuchsen, hier aus der Philalette. Aber jetzt sind es nur noch 60%.
Woran liegt das?
Die extreme Trockenheit hat dafür gesorgt, dass es immer wieder zu Bränden gekommen ist. Da die Palmen hier eng beieinander stehen, sind dann immer gleich mehrere dem Feuer zum Opfer gefallen.
Während Said erzählte, erreichte die Gruppe einen der Wasserspeicher der Oase. Der Wasserspiegel war stark abgesunken. Ein paar Tiere standen am Wasser und tranken.
Das sieht wirklich nicht gut aus.
Wir Seeleute sagen immer, dass man mindestens 2 Handbreit Wasser unter dem Kiel braucht. Aber das hier sind ja kaum noch eine Handbreit Wasser in dem Becken.
Ah, da kommt mein Freund Youssef. Wie schön, ihn zu sehen. Youssef, wohin des Weges?
Ach, Said, ich habe beschlossen, die Gegend zu verlassen. Ich will an die Küste, nach Rabat oder Casablanca. Hier ist es zu trocken. Meine Dattelpalmen geben nur noch die Hälfte der Früchte. Davon kann ich nicht mehr leben. Und auch für uns ist kaum noch genug Wasser da.
Oh, das ist sehr schade zu hören. Dann wünsche ich dir alles Gute.
Dir auch, Said. Mach's gut.
Das ist eigentlich so schade, dass die Menschen hier wegziehen. Diese Landschaft ist doch eigentlich so schön.
Ja, ich wünschte, man könnte etwas machen. Das sich ändernde Klima hat hier leider dafür gesorgt, dass es an Wasser mangelt.
Ja, bei uns und am Mittelmeer werfen Menschen den Müll einfach ins Meer und denken nicht daran, was die Folgen sind. Und hier würden sich die Menschen wünschen, dass sie überhaupt Wasser hätten.
Wasser ist im wahrsten Sinne lebenswichtig.
Sehen Sie, Professor Globus, überall wird es wärmer. Nicht nur hier. Ich habe gerade auf meinem Handy eine Nachricht erhalten. In der Antarktis ist wieder ein großes Stück Eis abgebrochen. Es ist so groß wie das halbe Saarland. Über 1250 Quadratkilometer.
Wow, das kann ich mir kaum vorstellen. So groß?
Aber was hat das mit dem Wärmerwerden zu tun?
Ja, der Klimawandel sorgt dafür, dass es in der Antarktis und besonders in der Arktis, also dem Gebiet rund um den Nordpol, wärmer wird. In den letzten 50 Jahren ist die Temperatur dort um ganze 3,1 Grad Celsius angestiegen. Dadurch schmilzt das Eis und große Eisbrocken lösen sich, so wie es jetzt auch in der Antarktis geschehen ist.
Aus dem Eis wird also Wasser?
Ja, genau so ist es.
Heureka, das ist es!
Was ist denn mit Ihnen los, Herr Professor Globus?
Eis wird zu Wasser! Das ist es! Das ist es! Das ist es!
Wie von der Hornisse gestochen, hüpfte der Professor im Kreis und warf die Arme in die Luft.
Haben Sie gerade erst entdeckt, dass Eis in Wahrheit nur gefrorenes Wasser ist?
Was ist denn mit dem Professor los?
Wenn ich das nur wüsste.
Na, erinnert ihr euch nicht mehr daran, wie uns Vera von ihrem gewaltigen Luftschiff erzählt hat?
Puh, Luftschiff! Sie meinen wohl diesen überdimensionierten Zeppelin, den keiner haben will?
Bisher wollte ihn keiner haben. Aber überlegt doch einmal, wie nützlich der jetzt wäre.
Oh, wofür denn?
Verstehe ich auch nicht.
Nun, Vera hat uns doch erzählt, wie viele Tonnen Gewicht ihr Luftschiff transportieren kann.
Wartet mal, das waren ungefähr 10.000 Tonnen.
Also, eine Tonne sind 1.000 Kilogramm. Ein Liter Wasser entspricht vom Gewicht ungefähr einem Kilogramm. Eine Tonne sind also ungefähr 1.000 Liter Wasser. Stellt euch einmal vor, das wären 10 Millionen Liter Wasser.
Können Sie uns mal aufklären, was Sie vorhaben?
Oh, ich glaube, ich weiß, was der Professor vorhat. Sie wollen das Luftschiff nutzen, um damit zur Antarktis zu fliegen?
Zu fahren, wenn ich bitten darf. Zu fahren! Luftschiffe fliegen nicht, sie fahren!
Entschuldigen Sie bitte. Natürlich.
Genau. Wenn wir einen Eisberg oder einen Teil eines Eisberges dieser Größe hierher transportieren könnten, dann könnten wir damit die Palmen bewässern und die Menschen hätten für eine bestimmte Zeit genug Wasser für sich und die Tiere.
Aber Professor, wenn wir den Eisberg von der Antarktis bis hierher transportieren, schmilzt der dann nicht, bis wir wieder hier sind?
Eine sehr gute Frage. Ja, natürlich werden wir auf dem Weg bis hierher etwas Eis verlieren. Ich rechne damit, dass wir ungefähr ein Drittel der Masse verlieren werden. Aber die zwei Drittel, die übrig bleiben, sind dann immer noch genug.
Alles klar, verstehe.
Und Sie meinen wirklich, das klappt? Würde Ihre Freundin denn dabei mitmachen?
Ja, natürlich. Wartet. Ich versuche gleich, Sie über das Satellitentelefon am Globusmobil zu kontaktieren.
Und Professor Globus sollte recht behalten. Vera Wunderlich war begeistert von der Idee. So könnte sie der Welt gleich zeigen, was für einen praktischen Nutzen ihr Luftschiff bietet. Sie versprach dem Professor, sich so schnell wie möglich auf den Weg zu machen. Gut 30 Stunden würde sie wohl brauchen, so vermutete sie, bis sie die Gruppe erreichen könne.
Ja, von Nizza bis zu euch sind es etwas über 2800 Kilometer. Mein Luftschiff fährt mit 97 Kilometern pro Stunde.
Und was meinst du, wie lange wir bis in die Antarktis brauchen werden?
Warte, lass mich kurz rechnen. Von Tafilalet bis zur Antarktis sind es gut 11.300 Kilometer. Also brauchen wir knapp 5 Tage, bis wir dort sind.
Sehr gut. Dann warten wir hier auf dich und bereiten schon einmal alles vor.
Gut. Also, ich besorge Stahlseile, um das Eis zu befestigen. Winterkleidung, denn dort herrschen gerade bis zu minus 28 Grad. Dann brauchen wir noch Proviant, Schlitten, Schlafsäcke, Zelte und Haarspray.
Wofür das Haarspray?
Weißt du nicht, wie windig es dort unten ist? Ich will doch nicht, dass meine Frisur ruiniert wird.
Oh ja, natürlich.
Vera Wunderlich und der Professor verabschiedeten sich aufgeregt und voller Vorfreude auf das gemeinsame Abenteuer. Die nächsten Stunden verbrachte der Professor mit den Vorbereitungen für die Fahrt zur Antarktis. Er berechnete den Kurs und sammelte mit der Hilfe von Tina Sturm und Said Vorräte für die Reise. Und dann, am nächsten Morgen, war es soweit.
Sehen Sie mal, Herr Professor, da hinten am Horizont.
Professor Globus blickte in die Richtung, in die Globini deutete. Und tatsächlich, dort am Horizont bewegte sich etwas, das aussah wie eine riesige Rakete, die waagerecht in der Luft schwebte. Langsam kam die Rakete auf sie zu. Professor Globus schätzte, dass das Luftschiff so lang wie 4 Fußballfelder war. An den Seiten befanden sich jeweils 4 Turbinen. Die Oberfläche des Luftschiffs glänzte dunkel. Als es näher kam, erkannte Professor Globus die tausenden Solarzellen, die über die gesamte Außenhaut des Luftschiffes verteilt waren. Es dauerte nicht mehr lange, bis das Luftschiff zur Landung ansetzte.
Huhu! Professorchen! Hier oben!
Da ist Vera Wunderlich!
Wow! Also, wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde. Ich würde es nicht glauben. Was für ein gewaltiges Luftschiff!
Luftschiff? Pah, fliegende Zigarre.
Langsam setzte das Luftschiff zur Landung an. Meter für Meter senkte es sich über der freien Sandfläche und wirbelte dabei den Sand auf.
Professor! Kapitän Klötzner! Helfen Sie mir einmal mit den Landeseilen!
Aus dem Luftschiff wurden mehrere lange Seile herabgelassen. Professor Globus und Captain Klönschnack griffen nach den Seilen und auch Tina Sturm nahm sich eines. Mit den Seilen zogen sie das Luftschiff in Richtung Boden. Kurz vor dem Aufsetzen schaltete Vera Wunderlich die Turbinen ab und das Surren verstummte. Professor Globus, Captain Klönschnack und Tina Sturm banden die Seile um 3 kräftige Dattelpalmen, die am Rand des Landeplatzes standen. Dann öffnete sich die Kabine des Luftschiffes.
Professor, wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen? Nun, ich schlage vor, dass ihr alle eure Sachen einpackt und wir gleich weiterfahren.
Ja, ich kann es kaum erwarten.
Oh, endlich fahren wir mit dem Luftschiff.
Gut, nun, ich werde hier bei Said bleiben. Aber wir werden allen erzählen, was ihr vorhabt.
Und so machten sie es. Es dauerte nicht lange, bis Professor Globus und Captain Klönschnack alles im Frachtraum des Luftschiffes verstaut hatten. Dann warf Vera Wunderlich die Turbinen wieder an. Tina, Said und einige andere Männer banden die Seile wieder ab und das Luftschiff erhob sich. Die folgenden 5 Tage im Luftschiff verliefen weitgehend ereignislos, wenn man von den mürrischen Bemerkungen des Kapitäns absah, mit denen er deutlich machte, dass er lieber an Bord eines echten Schiffes sein wollte. Nach den 5 Tagen erblickten sie dann in der Entfernung die ersten Ausläufer des ewigen Eises der Antarktis.
Schaut doch einmal raus! Was für ein Anblick!
Wartet, ich öffne eben das Fenster.
Oh, ist das kalt. Mach das bitte wieder zu.
Gut, wir sollten uns dann fertig machen. So, wie wir es besprochen haben. Professor Globus und Captain Klönschnack gehen an Land und befestigen den Eisberg mit den Stahlseilen am Luftschiff.
Was? Ich soll da runter ins ewige Eis? Ich? Da friere ich doch fest.
Ach komm schon, Onkelchen, das schaffst du doch locker.
Na, wenn du meinst, dann will ich's mal versuchen.
Vera, schau mal da vorne. Siehst du den etwas kleineren Eisberg, der da im Wasser treibt? Wäre der nicht etwas für uns?
Warte, ich schaue eben nach.
Vera wunderlich griff zu ihrem Fernrohr und blickte in die Richtung, die Professor Globus ihr gezeigt hatte.
Globus, der ist perfekt. Den nehmen wir. Also, Kurs Süd-Südwest.
Vera wunderlich warf das Ruder in Richtung Steuerbord und langsam drehte sich das gewaltige Luftschiff nach rechts. Es hatte nicht lange gedauert, bis das Luftschiff die Stelle erreicht hatte, wo sich der Eisberg befand. Schnell hatte sich Professor Globus fertig gemacht. Während Vera wunderlich die Stahlseile herabgelassen hatte, seilte sich Professor Globus langsam ab. Captain Klönschnack folgte ihm nur widerwillig, schließlich sei er Seemann und kein Bergsteiger, wie er immer wieder betonte. Nach wenigen Minuten erreichten die beiden Männer die Oberfläche des Eisbergs.
Das ist ziemlich kalt hier.
Komm, alter Seebär, je eher wir die Stahlseile festgezurrt haben, desto schneller kommen wir zurück.
Okay.
Ohne weitere Verzögerung machten sich die beiden Männer daran, die Stahlseile so am Eis zu befestigen, dass sie den Eisberg heben würden.
Und du glaubst, das klappt?
Es muss. Ich habe sonst keine weitere Idee.
Sehr beruhigend.
Dann gab Professor Globus an Vera wunderlich das Zeichen, dass sie wieder an Bord des Luftschiffes gezogen werden könnten. Kaum hatten die beiden die warme Kabine des Luftschiffs erreicht, schälten sie sich aus den dicken Wintersachen und Globini kochte den beiden einen heißen Tee, damit sie sich wieder aufwärmen könnten.
Dann schaue ich mal, ob meine Seilwinde auch stabil genug für den Eisberg ist. Jetzt kommt es drauf an.
Warte eben, ich schaue nach.
Der Professor öffnete die Kabinentür und schaute nach unten. Die Stahlseile hielten den mächtigen Eisberg, doch die Seilwinde mühte sich, um den Eisberg anzuheben.
Es reicht noch nicht, Vera. Gib mehr Kraft auf die Winde. Noch mehr!
Das versuche ich ja gerade!
Was ist passiert?
Der Strom ist ausgefallen!
Wie konnte das passieren?
Ich weiß es nicht!
Ist die Winde jetzt kaputt?
Ich hoffe nicht! Dann wäre alles gescheitert!
Schaut mal nach oben!
Alle gingen zu den Fenstern und schauten nach oben auf die Hülle des Luftschiffes.
Na nun! Das Luftschiff ist ja plötzlich weiß. War es nicht eigentlich dunkel mit den ganzen Solarzellen?
Genau, das Luftschiff ist eingefroren. Der Wind hat die feuchte Luft gefrieren lassen und nun liegt eine Eisschicht auf dem Luftschiff.
Ach du meine Güte, und so kommt kein Sonnenlicht mehr auf die Solarzellen. Und jetzt ist deshalb der Strom ausgefallen.
Und was machen wir jetzt?
Stürzen wir nun ab?
Nein, keine Sorge. Nun, wir können die Turbinen nicht mehr einschalten und somit nicht zurück nach Marokko fahren.
Ja, nun werden wir wie eine Walnuss vom Wind um den Erdball geweht werden. Bäh, tolles Luftschiff.
Oh, Onkelchen, das hilft doch nicht. Wir müssen sehen, was wir tun können.
Was wir tun können? Tja, da fragst du einen Seebären wie mich. Was wir tun können. Ich zeige euch, was wir tun können. Haben wir einen Hammer?
Ja, dort in der Werkzeugkiste.
Gut. So, dann machen wir das Schiff mal wieder flott.
Was hast du vor, Onkelchen?
Das wirst du gleich sehen. Ich bin schließlich nicht als junger Mann bei Windstärke 10 die Wanden an Bord eines Segelschiffs hinaufgeklettert, um mich jetzt von so ein bisschen Eis aus der Ruhe bringen zu lassen.
Entschlossen ging Captain Klönschnack zur Kabinentür, in der noch immer der Professor stand und nach oben schaute.
So, mach mal Platz.
Professor Globus wich zur Seite und der Captain schob sich an ihm vorbei. Kaum draußen griff Captain Klönschnack nach einem der Seile, die die Hülle des Luftschiffes mit der Kabine verbanden.
Passen Sie auf! Sie haben mich an Bord dieses Luftschiffs geholt. Jetzt lassen Sie mich den Kahn auch wieder flott machen.
Bevor der Professor noch etwas einwenden konnte, begann der Captain an zwei der Seile hinaufzuklettern. Während er sich mit den Händen an dem einen Seil festhielt, hatte er das andere Seil zwischen seine Schuhe geklemmt. Stück für Stück schob er sich bis zur Außenhülle des Luftschiffs hinauf. Dort angekommen, zog er den Hammer aus seiner Manteltasche und begann damit erst vorsichtig, dann kräftiger, auf die Außenhülle des Luftschiffs zu schlagen.
So haben wir das damals am Nordkap auch gemacht, als uns das Wasser in den Seilen gefroren war und wir die Segel nicht mehr setzen konnten. Da wurde das Eis mit Hämmern zerschlagen, um die Seile wieder geschmeidig zu machen. Und was damals geklappt hat, wird wohl auf diesem Luftschiff hier auch klappen.
Entschlossen zertrümmerte Captain Klönschnack das Eis, welches die Solarzellen bedeckte. Nach einer guten Viertelstunde hatte er eine 20 Quadratmeter große Fläche vom Eis befreit. Doch unverdrossen machte er weiter. Währenddessen prüfte Vera Wunderlich in der Kabine die Batterieanzeige.
Da! Es tut sich was! Ja, die Solarzellen produzieren wieder Strom!
Es dauerte noch eine weitere Viertelstunde, bis der Captain wieder heruntergeklettert kam.
Oh, so, ich hoffe, dass wir die Turbinen so wieder zum Laufen bekommen. Ich brauche jetzt erst einmal einen heißen Friesentee.
Oh, das hast du super gemacht, Onkelchen!
Ja, das war wirklich ganz große Klasse.
Ich werde die Turbinen nun wieder einschalten!
Haha, es klappt!
Na wunderbar! Mir wären ein paar echte Segel zwar lieber, aber Hauptsache wir kommen wieder vom Fleck.
Ja. Erst langsam und dann immer schneller setzte sich das Luftschiff schließlich in Bewegung. Vorsichtig ließ Vera Wunderlich anschließend den Eisberg ein Stück weit hochziehen, so dass er dicht über der Wasseroberfläche schwebte. Nach weiteren 6 Tagen erreichten die Freunde wieder die Nordsahara in Marokko. Doch dieses Mal war vieles anders.
Was ist denn da unten los?
Da stehen ja mindestens 200 Menschen und warten auf uns.
Da, ich sehe Tina Sturm. Ha, sie winkt zu uns herauf.
Und da sind ja auch Fernsehteams und Kameras.
Was wollen die denn alle hier?
So, macht euch bereit zur Landung.
Ei, ei, Captain Wunderlich.
Gut, wo legen wir den Eisberg am besten ab?
Da vorne. Tina deutet auf die Oase. Da sollen wir den Eisberg hinbringen.
Alles klar!
Langsam, mit viel Fingerspitzengefühl, manövrierte Vera Wunderlich das Luftschiff auf den Punkt, den Tina Sturm ihr zeigte. Dort angekommen, löste Vera Wunderlich die Stahlseile, die den Eisberg am Luftschiff hielten.
Perfekt! Der Eisberg ist genau am richtigen Ort heruntergefallen. Die Hitze hier wird dafür sorgen, dass er schnell schmilzt und die Menschen, Pflanzen und Tiere so wieder Wasser bekommen.
Wenig später hatte Vera Wunderlich das Luftschiff erfolgreich gelandet. Tina Sturm und Said sowie weitere Helfer aus dem Ort hatten das Schiff mit den Tauen sicher befestigt, sodass unsere Freunde das Luftschiff endlich wieder verlassen konnten. Kaum betraten sie den Boden, wurden sie von interessierten Dorfbewohnern und Reportern sowie Kamerateams umringt.
Wuhu, Sie haben es geschafft! Ach, was bin ich froh! Jetzt haben wir erst einmal wieder genug Wasser.
Und ich habe schon beschlossen, mich bald wieder auf den Weg zu machen, um noch mehr Eis zu holen. Denn so kann ich zeigen, wofür mein Luftschiff gut ist.
Genau darüber wollte ich gerade mit Ihnen sprechen. Entschuldigen Sie, mein Name ist John McIntyre. Ich bin Unternehmer und finde Ihr Luftschiff ganz faszinierend. Was kann man damit nicht alles machen?
Ach, das freut mich aber.
Gerne würde ich mich mit Ihnen über eine geschäftliche Zusammenarbeit unterhalten. Hier bitte, meine Karte.
Ja, ich werde mich gerne bei Ihnen melden.
Professor Globus, wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Eisberg aus der Antarktis zu holen?
Herr Professor,
Wie soll es nun weitergehen?
Nun, meine Damen und Herren, wir haben in den letzten 14 Tagen sicherlich viel gelernt. Alles begann damit, dass ich meinen Mülllokalisator in Nizza auf dem Wissenschaftskongress vorgestellt habe. Ich wollte damit aufmerksam machen, wie viel Müll sich bereits in unseren Meeren befindet und dass wir unbedingt etwas dagegen unternehmen müssen. Etwas unfreiwillig landeten wir dann hier in Marokko und erlebten, welche Folgen Wassermangel auf das Leben auf unserem Planeten haben kann. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Nun, und zu guter Letzt haben wir in der Antarktis erfahren, wie sich der Klimawandel bereits auf das Abschmelzen der Eisschicht auswirkt. All das zeigt uns, wie wichtig Wasser in seinen verschiedenen Formen für unser Leben auf diesem Planeten ist. Das alles sollte uns dazu motivieren, dass wir uns dafür einsetzen, sorgsam und sparsam mit diesem wertvollen Gut umzugehen. Nun, das brachte mich auf die Idee, wie es wäre, wenn man aus der Not eine Tugend macht und den abgebrochenen Eisberg hierher in die Oase transportiert. So hat das Schmelzen des Eises wenigstens hier einen positiven Effekt.
Das haben Sie ganz wunderbar gesagt.
Das finde ich auch.
Noch eine ganze Weile wurden der Professor, Captain Klönschnack, Nele und Globini von den umstehenden Reportern nach ihren Abenteuern befragt. Und hier endet unsere Geschichte nun. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Und wie immer heißt es auch dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.
Ja, aber nur damit ihr es wisst. Ich steige bestimmt nicht wieder in so ein Luftschiff.
Wieso denn nicht? Sie würden einen ganz wunderbaren Luftschiffkapitän abgeben.
So weit kommt das noch. Ich möchte zurück auf meine sinkende Seekuh.
Komm, steig ein ins Globusmobil. Wir reisen ans Meer, das ist unser Ziel. Denn Wasser ist unser aller Lebenselixier. Und wir müssen es schützen, davon hören wir hier. Wir tauchen gerne ein ins kühle Nass. Das erfrischt nicht nur, sondern macht auch Spaß. Doch leider sind die Meere stark verschmutzt. Und wir brauchen endlich einen, der sie putzt.
Und genau um diesen Müll geht es bei meiner Erfindung. Mein Mülllokalisator 01 spürt diesen Abfall auf, sodass er vom Meeresboden geborgen werden kann.
Komm, wir reisen bis nach Afrika. Wo ist denn hier das Wasser? Es war grad noch da. Viele schlimme Dürren lassen Wüsten entstehen. Und die Menschen müssen dann woanders hingehen. Wir alle brauchen Wasser, ohne geht es nicht. Zum Trinken oder Waschen, so wie Sonne und Licht. Deshalb ist es wichtig, damit sparsam zu sein. Macht alle mit und wiederholt diesen Reim.
Wir alle brauchen Wasser, ohne geht es nicht. Zum Trinken oder Waschen, so wie Sonne und Licht. Deshalb ist es wichtig, damit sparsam zu sein. Das verstehen doch alle, gleich ob groß oder klein.
Komm, wir reisen bis nach Afrika.
Wo ist denn hier das Wasser? Es war gerade noch da.
Viele schlimme Dürren lassen Wüsten entstehen. Und die Menschen müssen dann woanders hingehen.
Ja, das wertvolle Wasser. Wissen Sie, ich befasse mich in meiner Forschung auch mit Wasser.
Tatsächlich?
Ja, allerdings mit der Verschmutzung der Meere.
Das ist wirklich eine bahnbrechende Erfindung, Professorchen.